Heute bei Apropos Bücher für in die Ferien. Selten haben wir im Jahr so viel Zeit und Muße, ein Buch zu lesen, wie in den Sommerwochen, wo alles ein bisschen langsamer wird. Endlich lesen. Aber was? Ein grosser Klassiker? Ein schneller Krimi? Oder gleich das Sachbuch, das schon lange auf dem Bürotisch liegt und einem immer ein bisschen schlechtes Gewissen macht, wenn man es zufällig sieht? Wir brauchen Orientierung. Und für das ist Nora Zucker zu unserem Studio gekommen. Sie ist Literaturredaktorin beim Tagesanzeiger und hat genau die richtigen Tipps für unseren Lesesommer. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Tagespodcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Nora, willkommen.
Hoi Philipp.
Willkommen im Bücher Apropos.
Ja, danke für die Einladung.
Sag, wie tust du im Sommer lesen? Am Strand, auf dem Balkon?
Ich oute mich gerade, ich hasse Strand prinzipiell. Ich habe das gar nicht gern. Balkon habe ich keinen, aber ich liege gerne in einer Wiese oder in einem Liegestuhl. Ich habe letzten Sommer, also ich mache meistens Sommerferien dann so im September, aber dann habe ich mich erst mal in eine Hängematte gelegt und muss sagen, das ist so balancemäßig gar nicht so einfach, wie es aussieht. Also dort bin ich zweimal Buch voran, Kopf ins Buch in die Wiese gefallen.
Du den Ort, den man liest, die Auswahl beeinflussen, was man liest?
Ja, ich glaube schon. Also ich lese sonst auch gerne im Zug und ich glaube im Zug zum Beispiel lese ich gerne Sachbücher oder Essays oder so. Also irgendwie Bücher, wo ich das Gefühl habe, da kann ich kapitelweise allenfalls dann wirklich auch das Buch wieder zumachen und mich mit dem Kopf wieder neu mit etwas anderes hineingeben. Und einen Roman tue ich eigentlich gerne mich irgendwo an, wo ich nicht von äußeren Umständen zu fest beeinflusst werde. Also nicht, wo ich aussteigen muss oder so. Im Bett, auf dem Sofa. Ja, immer liegend. Ich muss immer liegend, auf dem Bauch liegend lesen. Schlecht für die Halswirbelsäule, aber irgendwie für mich das Schlüssigste, ja.
Gerade vor den Sommermonaten haben sich ganz viele Leute vorne jetzt endlich den grossen Bücherstapel abzuschaffen, der schon lange noch bei ihrem Bett steht. Wie geht man jetzt am besten an die Sachen an, ohne dass man am Schluss frustriert ist?
Also ich finde, man darf grundsätzlich so Bücher, die sich übers Jahr zum Beispiel als Nachttisch gut erwiesen haben, die darf man auch einfach als Tier stehen lassen. Also wer einen guten Bücherstapel hat und darüber eine Nachttischlampe, soll das so sein lassen. Ich glaube, sich vorzunehmen, all das zu lesen, das würde ich würde nochmal neu. Ich würde nochmal neu ansetzen. Ich würde vor der Sommerferien mir zuerst überlegen, will ich das Buch haptisch einpacken? Ich sage ja. Andere machen es natürlich gescheiter und laden sich das auf irgendeinen E-Reader laden. Aber ich würde einfach nochmal total neu anfangen, in eine Buchhandlung gehen und sagen, was kommt mich an? Und was will ich mitnehmen? Und nachher vielleicht so ein bisschen überlegen, macht es Sinn, für 2 Wochen Wanderferien 5 Hardcovers einzupacken? Wahrscheinlich nicht.
Wir können in eine Buchhandlung gehen oder Alternative, man kann die Seite lesen, die du geschrieben hast im Dagi, die ist letzte Woche erschienen. Komm, wir schauen ein paar Tipps an, die du auf dieser Seite beschrieben hast. Anfangen würde ich gerne mit Joan Didion.
Ja, ich habe mich eben das mal ein bisschen auch an mein Bücherregal gemacht und gedacht, hey, was gibt es eigentlich für Klassiker? Ich finde, so längere Ferien sind doch eigentlich auch dafür da, dass man sagt, hey, vielleicht habe ich doch mal noch gedacht, ich tue mich zum Beispiel mit dem Werk von ihr auseinandersetzen und nicht einmal, dass man sich da irgendwie viel gross weiterbildet, sondern spielerisch und Leute besser kennenlernt. Sie sind zwar halt leider schon tot, aber ich finde, wenn es da gute Bücher über die Menschen gibt, lohnt sich das sehr. Sie ist eine Amerikanerin, man erkennt sie eigentlich an ihrer Sonnenbrille und an ihrer Zigarette. Sie hat geschrieben das weiße Album, das ist so, ich würde sagen, ihr Schlüsselwerk. Es sind Essays, es sind Reportagen. Sie ist in den 60er Jahren zum Star vom New Journalism geworden. Und sie hat eigentlich wirklich alles, was ihr an Zwischenmenschlichem in die Hand gekommen ist, hat sie irgendwie seziert. Und der ganz berühmte Satz, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben, der wird auf und ab munter zitiert. Es gibt auch Leute, die schreiben, dass sie ein Instagram-Profil, was auch immer. Das tönt dann schnell so ein bisschen pathetisch, aber sie wäre eben nicht die interessante Frau, wenn sie eben nicht auch jede Geschichte, die ihr erzählt worden ist, hinterfragt hat. Mhm. Und ich finde, es lohnt sich sehr, einmal etwas von ihr zu lesen, weil sie sehr, sehr in einer, mit einem klaren Blick auch von Amerika erzählt hat, von damals. Und man so manchmal denkt, jetzt gerade irgendwie ein Hinblick auf den November. Ja, mit ihr würde ich jetzt gerne am Tisch sitzen und darüber reden, was sie zum jetzigen Amerika würde sagen.
Und in diesem weißen Album, das sind so kürzere Stücke von ihr.
Ja, also das ist, finde ich, ein guter Einstieg in ihr Werk. Und das sind eben Reportagen, Essays. Sie hat auch für die Vogue, für die Amerikanische geschrieben und so. Und wenn es einem dann aushängt, dann ist es bei gerade so einem Buch mit gesammelten Texten auch mega okay, wenn man sagt, hey, jetzt habe ich irgendwie doch noch auf etwas anderes in der Ferien weglegen. Es ist in Ordnung.
Wir bleiben bei Klassiker, da über den Kontinent wechseln und kommen in die Schweiz.
Nach Schaffhausen.
Zu einem der tollsten Schweizer Schriftsteller, was je geht, finde ich. Wer tust du empfehlen und was von ihm?
Der Markus Werner. Der Markus Werner ist mit Schuld daran, dass ich den Beruf mache, den ich mache, weil ich habe seine Bücher gelesen, jedes zweimal. Es sind dann nur 7. Und ich kann dir, es ist so schwierig, zusammenzufassen, was das ausmacht. Aber er hat eine so eine reduzierte Sprache. Sie geht einem wirklich ans Herz, aber eigentlich mehr in Mark und Bein. Er erzählt von Helden, die aber in dem Sinn keine Helden sind. All diesen Figuren widerfährt das Leben. Es sind Menschen wie du und ich. Es geht immer ums Zwischenmenschliche, aber es ist dann auch wahnsinnig stark dialogisch oder auch monologisch erzählt. Man hat das Gefühl, die Bücher wollen nichts von einem, aber wenn man sich darin gibt, ist man nachher einfach verwandelt. Und ich habe das jetzt noch ausgerechnet. Die 7 Bücher im Taschenbuch sind überhaupt nicht dick. Wenn die übereinander stapelst, sind es also knapp etwa 10 cm. Und ich meine, wo Ping-Pong-Schläger reinpassen, kannst du jetzt auch das Werner-Werk einpacken.
Gut, du hast selber gesagt, wenn man jetzt 2 Wochen wandern kann, macht es vielleicht keinen Sinn, so viele Bücher einzupacken. Wenn man jetzt auswählen von diesen 7 Werner-Büchern, welches würdest du empfehlen?
«Die kalte Schulter» und «Froschnacht». Weil du kannst nicht einen Werner lesen und nachher aufhören.
Dann sagst du mir, was bei denen 2 geht.
Also, eben bei «Die kalte Schulter» geht es um den Kunstmaler Moritz Wank, der «O Wunder» nicht mehr malt und eigentlich in einer Sinnkrise steckt. Alles entzieht sich ihm, es lässt sich nichts festhalten, außer eben doch zu Anfangs noch die Liebe zu seiner Judith. Es ist dann ein Hitzesommer Mitte der 80er Jahre. Es bahnt sich ein Unheil an, der Moritz Wank sieht es noch nicht ganz kommen und dann zack, ein Bienenstich und das Liebespaar wird getrennt. Froschnacht. In Froschnacht geht es um eine Vater-Sohn-Beziehung und wie der Titel unschwer lässt verraten, vermutlich auch vielleicht ein bisschen um einen Frosch. Ja, du siehst, man kann gar nicht so gut, du hast Markus Werner offenbar auch gelesen, man kann es gar nicht so gut zusammenfassen. Man hat irgendwie wie eine Erinnerung an ein Gefühl und es geht meistens nicht gut aus für die Figuren. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es sind die tröstlichsten Bücher, die ich bis jetzt in meinem mittelmässig noch jungen Leben gelesen habe.
Es geht nie gut aus und man will es immer noch mal lesen. Nummer 3, jetzt wenn wir kurz bei Markus Werner bleiben, wenn jemand zufällig Richtung Genua unterwegs ist, muss man unbedingt Zündels Abgang lesen.
Ja.
Hast du auch Krimi im Angebot, Nora?
Hey, ich habe natürlich da gefunden, wir setzen auf Klassiker. Ich meine, Patricia Highsmith kann man eigentlich immer lesen, «Zwei Fremde im Zug». Das war quasi ihr erster Krimi. Das werden vielleicht viele auch kennen aus der Hitchcock-Verfilmung. Ich meine, dort kann man sich einfach mal so ein bisschen durchwühlen, was einem interessiert. Ich hätte aber da auch noch etwas von noch lebenden Autoren dabei aus dem Krimi-Genre. Und zwar zum einen der Jakob Nolte. Das wird jetzt nicht so vielen Leuten leider oder noch nicht etwas sagen. Es ist ein junger Autor aus Deutschland und er schreibt, ich finde, ich mag das total gerne, so Lokalkolorit in Krimis. Also das spielt im studentischen Quartier von Hannover. Und dort ja, gibt es halt eine total sympathische, aber sehr ungeschickte Kommissarin, die heisst Rita und die muss einen Mord lösen und ist aber eben, die liebt eigentlich Motorradsport und gleichzeitig führt sie sich auch immer ein bisschen flapsig auf der Pressekonferenz und so. Und wegen dieser will man den Krimi, ich meine Hannover, da kann man sagen, pff, ja, also unter Umständen kommt man mit dem Nachtzug dort vorbei, wenn man irgendwie an die Nordsee verfällt. Aber sonst, es ist einfach, es sind das, was einen guten, süffigen Krimi ausmacht. Gute Dialoge, ein bisschen eine ungeschickte Ermittlerin und einfach ein solides Milieu, das mir jetzt so nicht in den Sinn gekommen wäre. Und dann haben wir natürlich noch den Altmeister vom Grusel, das ist der Stephen King mit «Ihr wollt es dunkler». Das sind jetzt auch verschiedene Erzählungen, Stories, die jetzt neu erschienen sind. Das sind dann solide 747 Seiten. Also da muss man sich dann überlegen, wie man anliegt oder sitzt, um das dicke Buch dann zu lesen. Und da gibt es eine Geschichte darüber, von einer, also ein Witwer muss ein Haus hüten auf einer Insel, begegnet einer Mutter, die aber ständig irgendwie in der Gegend einen leeren Kinderwagen hin und her schiebt. Seltsam. Dann geht es irgendwie darum, in einer anderen Geschichte, dass Aliens so in den Körper von Frauen hineinschlüpfen. Da muss man natürlich auch herausfinden, warum ist das so und gehen die allenfalls und wenn wo wieder aus diesen Frauenkörpern raus. Und dann, das habe ich sehr, sehr gute Geschichte gefunden, von Experten, die mit ihrer eigenen Todesangst eigentlich können Flugzeugabstürze verhindern. Also du siehst, was all die Geschichten verbindet, ist 100% Grusel. Und beim Stephen King ist natürlich jetzt irgendwie auch nicht so eine Überraschung, also er erfindet sich jetzt nicht komplett neu, aber es ist bei seinen Büchern wie beim Burger King, es überrascht jetzt nicht aufs Neue, aber ich meine, wer den Cheeseburger liebt, bestellt ihn halt auch noch das Mal.
Total solid. Hast du etwas für Leute dabei, was ein bisschen politisch haben vielleicht?
Ja, also, wer man diesen Sommer eigentlich nicht darf übergehen, ist der James Baldwin. Der James Baldwin ist am 2. August 1924 auf die Welt gekommen. Er hat jetzt also seinen 100. Geburtstag, wo ganz viele Verlage mit Neuauflagen feiern. Das kommt eine neue Baldwin-Biografie raus und so. Aber es ist so ein interessanter Mann war. Er ist zum Gesicht der Gleichberechtigung geworden. Bürgerrechtsaktivist, Schriftsteller, schwarz, schwul, mutig und empfindsam. Und in dem Essayband, den ich jetzt gelesen habe, «Kein Name bleibt ihm weit und breit», das ist jetzt im DTV-Verlag nochmal neu rausgekommen, mit einem Vorwort noch von Ijoma Mangold, aber wie auch immer. Und dort drin erzählt er zum Beispiel von Martin Luther King, seiner Trauerfeier, dann von seiner Kindheit in Harlem, von einer schwierigen Beziehung mit seinem Vater, von dem Rassismus, der an der Tagesordnung gestanden ist, von korrupter Polizei. Und irgendwie ist sein Schreiben zwischen Wehmut und Wut ist so, ich meine, das kann man schnell sagen, oh, es hat nichts der Aktualität eingebüßt, aber beim Baldwin würde ich sagen, es stimmt. Und ich habe ihn, muss ich zugeben, erst vor einem halben Jahr so richtig entdeckt und ich werde sehr wahrscheinlich mit seinen Büchern seinen 100. feiern, weil ich finde, es ist nicht pathetisch, es ist nicht so anklagend, da hat sich einfach jemand eingesetzt und hat zu dem anderen einfach eine tolle rhythmische Sprache mit einem eigenen Sound.
James Baldwin und dann im gleichen Atemzug Susan Sontag.
Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen, Susan Sontag kann man nicht falsch machen. «Über Frauen» heisst das Buch, wo jetzt 2024 rausgekommen ist. Da bin ich ein bisschen kritisch gewesen. Ich fand, okay, gut, Susan Sontag. Man kommt an ihr fast nicht vorbei. Es ist mega okay, wenn man das Buch von ihr noch nicht gelesen hat oder auch nicht fertig gelesen hat. Aber ich finde jetzt im Speziellen über Frauen habe ich doch noch das ein und das andere Interessante gelesen. Also sie erzählt von den politischen, ästhetischen und ökonomischen Aspekten vom Frausein und wie sich halt die Vorstellung von Geschlecht auf Frauen auswirkt. Und das ist jetzt natürlich nicht so eine besondere Überraschung, aber ich bin sehr froh gewesen, dass sie sich nicht scheucht davon, auch Sachen anzusprechen, wo sie weiss, mit denen bringt sie sich in eine Bedrohung, eröffnet wahrscheinlich eine hitzige Debatte. Und zwar ist sie ehrlich genug, dass sie sagt, dass Befreiung von der Frau an Verlust von männlichen Privilegien geknüpft ist. Und dass Frauen auch durchaus selber dazu beitragen, repressive Strukturen aufrechtzuerhalten. Aufschrei, Aufschrei. Aber das war für mich überhaupt ein Grund, sie auch in die Zusammenstellung mitzunehmen, weil ich finde, warum nicht, da mal nochmal reinlesen. Das Haus und Sonntag im Sommer mal nochmal eine Chance geben.
Ein bisschen freundlich bist du mit Miranda July gewesen. Ihr neues Buch hast du ziemlich euphorisch besprochen.
Ja, also ich meine, wenn jetzt nicht noch gross etwas passiert im Herbst, ist das einfach mein Buch 2024. Miranda July ist nach knapp 10 Jahren zurückgekommen mit einem Roman. Sie ist eine amerikanische Vielfachkünstlerin, macht ganz viele verschiedene Sachen. Sie hat, glaube ich, diesen Roman über die Wechseljahr geschrieben.
Wie heisst er?
Er heisst «Auf allen Vieren». Und den Titel erkläre ich jetzt nicht. Der löst sich dann im Verlauf des Romans auf. Es ist irgendwie interessant. Also, sie erzählt eben die Wechseljahre als eine Form von Wiedergeburt. Also, es gibt so den gigantisch tollen Satz, wo sie einfach die Ich-Erzählerin 45 erklärt, ich bin 45, dann stehe ich auf einer Klippe, stürze einmal im Tod und muss nachher nochmal 45 Jahre weiterleben. Also warum hat niemand in dieser Welt aus das Gefühl, dass das mit den Frauen einfach grundlegend etwas macht? Wenn der einfach den Östrogenabfall wirklich wie an dieser Klippe, während dann beim Testosteron von der Männer jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber vor allem erzählt sie eben einfach von einer Ich-Erzählerin, die aufbricht, die aus ihrem Leben ausbricht und eigentlich will für 2 Wochen nach New York. Aber 30 Minuten später, wo sie zu dem Roadtrip aufbricht, macht sie schon Halt in einem Motel in Monrovia. Und dort bleibt sie dann. Und dort lernt sie einen jungen Mann kennen von der Herzautovermietung. Und dann fängt dort eine wahnsinnig heftige Amour-Fou an, also eine Affäre ohne Sex, weil sie eben gleichzeitig auch noch dem seine zukünftige Ehefrau kennenlernt. Parallel gibt es aber auch lesbische Liebschaften. Es wird wahnsinnig viel masturbiert in diesem Roman. Es ist parallel dann eben auch das Erzählen von, was machen die Wechseljahre mit Körper und Psyche, ohne aber jemals das zu werten, moralisch zu werden, irgendwie lehrerhaft zu sein, sondern es ist einfach eine Art Coming-of-Age-Geschichte von einer Frau im mittleren Alter. Und wenn man die Miranda July so zulässt, jetzt gerade wenn man eine Frau ist, muss man sagen, muss man eigentlich überhaupt keine Angst haben, dass irgendetwas von «Das Leben ist dann vorbei» sollte eintreffen. Also ich bin jetzt bereit, um noch etwas älter zu werden. Und, aber es ist eben so, da fragen mich auch ganz viele Freunde von mir und sagen, «Ah, ja, aber meinst du, soll ich es auch lesen? Ist das so ein Frauenbuch?» Sage ich so, «Nein, alle sollen es lesen, weil Miranda July schreibt rasant, skurril. Es ist wahnsinnig witzig. Sie hat einen Sinn für Dramaturgie. Es ist ein umfangreiches Buch, 400 Seiten. Es ist in 4 Teile erzählt und es bricht nie ab. Es hat keinen Durchhänger. Darum, ich sage, Frauen, Männer und alle anderen sollen das bitte unbedingt lesen. Es ist ein furios geschriebener Page-Turner.
Was liest du eigentlich noch? Weil jetzt all das, was du dir so vorgestellt hast, beim Baldwin wissen wir, dass du noch ein bisschen andere Sachen lesen willst. Aber sonst kennst du alles, weil du hast ja alles beforscht. Was liest denn du im Sommer noch?
Ja, also da ich ja erst im Herbst Ferien habe, tue ich ja im Sommer arbeiten. Und wenn ich arbeite, dann lese ich ja Bücher, um nachher können, das für unsere Leserschaft wieder darüber zu schreiben. Aber ich versuche gerade, meine Nachtisch zu imaginieren von meinem inneren Auge. Und dort liegt wirklich der James Baldwin. Dort liegt der James Baldwin. Aber das ist etwas, was ich jetzt nicht einfach so unter der Woche lese, sondern den muss ich mir ein bisschen wirklich für das Wochenende aufsparen. Und sonst sind es Bücher, die ich auch noch so ein bisschen muss prüfen muss, ob sie verheben, ob ich sie uns überhaupt kann empfehlen.
Das gehören wir dann beim nächsten Mal. Was mich jetzt damit zum Abschluss interessiert, Nora, wir gehen jetzt in den Sommer, alle lesen ganz viel von deinen Tipps oder vielleicht auch anderes Zeug, wer weiss. Wie schafft man es denn nach dem Sommer, die Gewohnheit beizubehalten, dass dann der Stab nicht einfach wieder grösser wird?
Also das funktioniert ja eigentlich genau gleich, wie wenn man nach der Ferien heimkommt und sagt, wow, jetzt mache ich alles ganz anders. Jetzt habe ich so eine andere Routine. Am Morgen werde ich einfach zuerst ein Glas Wasser trinken, bevor ich mir einen Kaffee mache oder einen Tee. Wissen wir alle, das funktioniert vielleicht 3 Tage, nachher nicht mehr. Das ist ja auch in Ordnung. Es ist ja, Ferien ist ja auch drum Ferien, weil man nachher im Alltag halt Sachen, da wollen ja alle wieder etwas von einem. Darum finde ich, was halt unangenehm ist, wenn man so am Sonntagabend, bevor alles wieder losgeht am Montag, noch so 75 Seiten hat von einem Buch, das man eigentlich auch gerne gelesen hat und dann findet so, ich habe aber jetzt heute Abend eigentlich keine Zeit mehr, weil ich muss Wäsche machen und schauen, dass die Kinder irgendwie wieder ihre Schulsachen parat haben. Das ist natürlich unangenehm. Aber dann muss man das halt in der ersten Woche sofort dranbleiben, wenn der ganze Alltag wieder losgeht und das fertig lesen. Und bei den anderen Büchern beibehalten, sind wir ehrlich, dann sind wir wieder in dieser Weltwirklichkeit, ihnen müssen ganz viel anders lesen und aushalten und irgendwie verarbeiten. Und dann kann man entweder sagen, ja, vielleicht das nächste Mal, wenn ich merke, dass ich sinnlos Doomscrolling mache und irgendwie im World Wide Web irgendwie nicht mehr rauskomme, vielleicht hätte ich dann gescheiter noch 15 Seiten gelesen. Und sonst ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, die nächsten Ferien kommen wieder. Und bis dorthin dürfen meine Bücher auch noch den zweiten Nachttisch im Schlafzimmer sein.
Danke, Nora. Fröhliches Lesen wünsche ich dir.
Danke. Schönen Sommer, Philipp.
Das war sie, unsere Folge mit Nora Zucker. Sie ist Literaturkritikerin beim Tagesanzeiger. Das war sie mit einer Woche von «Apropos». Die Sendung wird moderiert von Mira Gabatuder und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von Noah Fendt, von Sarah Spreiter, von Laura Bachmann und von Tobi Holzer. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.